ARD. Ich bin Juliane Neubauer und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die einen herausfordernden Alltag erleben oder besondere Schicksalsschläge verarbeiten. Es geht oft um Themen, über die wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber meistens noch wenig wissen, weil wir über die Personen sprechen, anstatt mit ihnen. Heute lernen wir Anne kennen. Sie ist alleinerziehend mit 3 Kindern.
Das funktioniert gut, wenn die Kinder gesund sind, wenn die Kita auf hat, wenn keine Ferien sind, wenn man selbst fit ist, dann kommt man da durch. Sobald ein Kind krank ist oder man selbst oder so, ist es einfach unglaublich herausfordernd.
Ich habe Anne über Instagram entdeckt. Ab und zu teilt sie ihre Erfahrungen als Kindergärtnerin, Familienberaterin und Mutter zu Elternschaft mit und ohne Partnerin über ihren Kanal. Durch Annes ehrliche Gedanken zu ihrem herausfordernden Alltag als alleinerziehende Mutter ist mir bewusst geworden, wie wenig ich als Elternteil mit Partner darüber weiß, wie schwierig es ist, alles das, was uns schon zu zweit voll auspowert, alleine zu schaffen. Warum habe ich eigentlich noch nie eine alleinerziehende Person getroffen, die mir ehrlich sagt, wie herausfordernd und frustrierend so ein Alltag allein mit Kindern sein kann? Und warum wird diese krasse Leistung von Alleinerziehenden eigentlich so gut wie nie öffentlich in den Mittelpunkt gestellt? Mit diesen Fragen bin ich auf Anne zugegangen und habe sie in diesen Podcast eingeladen. Wir sprechen über ihre Trennung, finanzielle Sorgen und darüber, wie es Anne geschafft hat, ein Leben zu führen, das sie oft sehr glücklich macht.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
Ich bin Anne. Ich bin 31 Jahre alt. Alleinerziehende Mama von 3 kleinen Jungs. Die sind 2, 4 und 6. Und alleinerziehend seit der Schwangerschaft. Ja, seit der achten Woche mit dem Jüngsten, genau.
Ich muss zugeben, Anne hat mich durch ihre nahbare, liebevolle und sanfte Art in ihren Insta-Stories verzaubert. Sie wirkt auf mich sehr ehrlich und ich finde sie strahlend schön. Noch mehr, als sie mir persönlich in ihrer Wohnungstür im Berliner Westen gegenübersteht. Sie zeigt mir ihr Zuhause, ein kleines Schlafzimmer für alle 3 Kinder, ein gemeinsames Spielzimmer, in dem heute die umfangreiche Autosammlung nach Farben sortiert auf einer Art großen Parkplatz mitten im kleinen Raum stehen. Annes Schlafraum ist gleichzeitig Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und Arbeitszimmer. Es ist zwar der größte Raum in der Wohnung, aber ich kann mir gleich vorstellen, dass es für Anne im Alltag schwierig ist, mal für sich zu sein. Heute ist Samstag und die Kinder sind bei ihrem Papa. Anne und ich setzen uns an den Esstisch.
Wolltest du immer schon Kinder haben?
Ja, ich wollte immer Kinder haben. Ich hatte irgendwie immer 4 im Kopf, damals, als ich noch keine hatte. Ich wollte immer Jungmama werden. Ich bin mit 24 Mama geworden mit dem Großen. Und habe damals als Erzieherin gearbeitet, also auch ja mit Kindern immer schon zusammen, genau.
Welche Berührung hattest du denn vor deiner Trennung mit alleinerziehenden Eltern? Vielleicht sogar über deinen Job? Also was war so das, was du darüber wusstest oder was du davon wahrgenommen hast?
Tatsächlich gar nichts. Ja, also ich habe in einer großen Kita gearbeitet und doch, ich hatte eine Kollegin, die alleinerziehend war, aber unter den Eltern nicht. Ich hatte vor meiner Trennung nie den Gedanken, dass es dazu kommen könnte oder dass ich mal alleinerziehend sein könnte, ja.
Wann hattest du in der Beziehung mit deinem Ex-Mann denn das erste Mal das Gefühl, oh, hier könnte was schief gehen? Gab es da so einen Moment oder gar nicht?
Rückblickend, aber erst rückblickend betrachtet. Also ich hatte das Gefühl und auch so im Freundeskreis, dass eine Beziehung sich verändert, wenn man Kinder bekommt. Und man hat vielleicht irgendwie mehr Konflikte oder dieses Gefühl, auch sich vielleicht ein bisschen auseinanderzuleben. Und es war immer so ein bisschen, ja, aber die Kinder sind klein. Ne? Schaut mal, ne? Und ihr habt gerade irgendwie schlaflose Nächte und es ist doch bei allen so. Und das habe ich irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, damit abgetan. Wir haben tatsächlich ein halbes Jahr vor der Trennung geheiratet. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, ja.
Also er hat dich verlassen? Kannst du dich an das Gefühl erinnern oder an die Situation erinnern, also mit Sicherheit, als er dir gesagt hat, dass er dich verlassen wird? Was war das für ein Tag, was war das für eine Situation?
Ich erinnere mich an den Nachmittag und ich erinnere mich genau, wo ich hier in der Wohnung stand. Und ich habe durch Zufall halt etwas herausgefunden, dass es dort eine andere Person gab, genau. Und ich war aber alleine, genau. Die Kinder waren in der Kita und mein Ex-Mann war nicht da. Und ich weiß, wie ich hier stand und weiß, dass ich auf die Uhr geguckt habe und überlegt habe, welche von meinen Freundinnen hat schon Feierabend, weil ich irgendwie sofort das Bedürfnis hatte, halt das irgendwie reden zu müssen. Und ich weiß, wie ich hier stand, dachte, das kann doch nicht sein. Das kann doch gerade nicht wahr sein. Bin ich wirklich ein, ich weiß noch, wie ich den Gedanken hatte, eine betrogene Ehefrau. Das war irgendwie so, ja, ein Schockmoment, total.
Das war dann aber auch klar, dass das die Trennung bedeutet?
Für mich in dem Moment nicht. Noch nicht. Erst als ich dann das Gespräch gesucht habe, also dann waren ja erstmal wieder zwei Kleinkinder am Nachmittag da. Das heißt, man musste irgendwie durch diesen Nachmittag noch kommen. Und dann am Abend, sobald die Kinder geschlafen haben, gab es dann dieses Gespräch. Und da fiel dann der Satz, ja, ich glaube, ich liebe dich auch eigentlich gar nicht mehr. Und damit war es dann auch klar. Also es war wirklich so, am Morgen hatte ich keine Ahnung davon, was passiert. Und dann am Abend war ich dann alleinerziehend, ja.
Krass. Du hast ja im Grunde wirklich zwei Dinge dann zu verarbeiten. Das eine ist quasi die zerbrochene Liebe, das Verlassenwordensein und aber eben auch dieses Wissen, dass die Familie zerbrochen ist, beziehungsweise die Kinder, die auch damit umgehen müssen mit der neuen Situation. Wie teilt man sich da rein? Wie war das aufgeteilt? Wie kriegt man das alles in so einer intensiven Krisenphase unter einen Hut? Was hatte den größeren Anteil? Deine Trauer oder die Trauer um die Familie oder die Trauer der Kinder? Also da ist so viel auf einmal. Wie hast du das erlebt? Wie viel war für welche Aufgabe übrig?
Für mich, glaube ich, lange Zeit erstmal gar nicht, tatsächlich. Ich weiß, dass ich es irgendwie nicht mal weinen konnte. Ich glaube, das waren mindestens 3 Monate, wo ich sofort in so einen Überlebensmodus geschaltet bin. Und die Kinder sind da erstmal an erster Stelle, die waren sehr klein, die haben auch darauf total reagiert, auf diese Veränderung, eher körperlich, also dass sie total plötzlich krank waren. Wir hatten eigentlich Sommer, also so, das hat man total gemerkt, sehr emotional waren. Also das ganz doll gespürt haben, was hier los ist. Wir haben uns dann auch sehr schnell räumlich getrennt, weil ich das nicht konnte, dass wir uns weiter zusammen in der Wohnung aufhalten. Und das Erste, was passiert ist, ist eigentlich auch so ein, okay, wie schaffe ich das jetzt hier, das alles alleine zu stemmen? Und halt vor allem auch finanziell. Also eine total große Angst. Ich stehe von heute auf morgen in der Wohnung und muss das jetzt alleine stemmen. Das war das, ich weiß, dass ich monatelang erstmal Listen gemacht habe. Listen gemacht habe und recherchiert habe, was kann ich beantragen, mir einen Überblick verschafft habe über Finanzen. Dann fängt man an, ja irgendwie auch Dinge zu trennen, was man vielleicht gemeinsam laufen hatte, irgendwie Versicherungen oder sowas. Das war so irgendwie das Erste. Also ja, ich hatte irgendwie unser Zuhause, wir waren hier und sich dann auch irgendwie zu sagen, wir sind hier sicher, aber wie schaffe ich das finanziell, wie begleite ich die Kinder? Dann geht man irgendwie mit der Kita ins Gespräch, ne, dass irgendwie auch da alle wissen irgendwie, dass auf die Kinder gut geschaut wird. Und ich hatte das Glück, damals einen Therapieplatz sofort zu haben nach der Trennung.
Für dich?
Für mich, genau. Und ich glaube, das war das große Glück für mich. Weil ich erinnere mich an Zeiten, wo ich gesagt habe, ich habe nicht mal Zeit zu weinen am Anfang, weil man so am Funktionieren ist und dieses einmal die Woche eine Stunde dort zu sitzen, das war total mein Anker.
Aber war dann von Anfang an klar, dass du das als alleinerziehendes Elternteil hier weitermachst und dein Ex-Mann da quasi die Randposition einnimmt?
Unausgesprochen scheinbar ja.
Also er hat sich jetzt nicht darum bemüht, um ein geteiltes Sorgerecht oder irgendwas?
Genau, also ein geteiltes Sorgerecht haben wir, bedeutet aber nicht sozusagen dieses Richtung Umgangsrecht. Wie viel möchte ich die Kinder nehmen? Wie präsent bin ich im Alltag? Welche Aufgaben übernehme ich? Das ist sozusagen, steht dem ja total frei. Und da habe ich halt von Anfang an einen Ex-Partner und einen Vater erlebt, der halt nicht sehr präsent war.
Wer war in deinem Umfeld, der dich da in dieser Situation unterstützen konnte?
Meine Eltern auf jeden Fall ganz, ganz doll immer. Ich war auch viel da am Anfang nach der Trennung an den Wochenenden. Meine Mama war auch unter der Woche viel hier.
Also die wohnen in der Nähe?
Genau, die wohnen so am Rand von Berlin und Freundinnen, ja, ganz doll.
Und wie konnten sie dich da konkret unterstützen, außer vielleicht zuzuhören auch?
Genau, also ich glaube, es ist dieses tatsächlich auch das Zuhören und dieses, dass man auch alles ganz oft erzählen darf, so, dass das nicht irgendwann nervt oder so. Mir hat es geholfen, dass halt jemand hier war. Also es war natürlich dann, es war der Anfang der Schwangerschaft so und es wurde ja immer beschwerlicher, auch körperlich so. Also zum Glück hatte ich immer komplikationslose Schwangerschaften, aber ich erinnere mich daran, dass irgendwie so 33. Woche oder so auch so ein Thema mit vorzeitigen Wehen halt aufkam, weil halt der Stress und die Belastung so groß war. Da waren zwei sehr kleine Kinder halt die ganze Zeit zu versorgen und diese Trennungssituation. Also was meine Mama gemacht hat, ist wirklich dieses Dasein und zum Beispiel auch Einkäufe zu übernehmen, sich um die Wäsche mitzukümmern, also so Haushalts, ne, sind Haushaltstätigkeiten. Und ich lebe hier auch in einer ganz tollen Hausgemeinschaft. Und da einfach mal, ich weiß es noch, dann stand mal ein Stück Kuchen vor der Tür oder dieses, ich gehe zur Apotheke, brauchst du gerade was? Also wenn man auch weiß, irgendwie jemand ist krank oder so, diese Fragen sind es und diese konkreten Fragen. Und ich weiß, wie schwer es mir, und es fällt mir auch heute oft noch schwer, danach zu fragen. Und wenn es jemand anbietet, ist es so wertvoll.
Hast du darüber nachgedacht, du warst in der 8. Woche schwanger, die Schwangerschaft zu beenden?
Nie, tatsächlich. Keine Sekunde. Also das war nicht geplant, diese dritte Schwangerschaft. Und als ich es dann wusste, war das so ein Gefühl von, ja, da fehlte noch jemand. Und jetzt sind wir komplett. Das war das genau, ja.
Ja, du hast schon erzählt, wie du in Teilen auch unterstützt werden konntest von deinem Umfeld. Wie habt ihr das dann den Kindern mitgeteilt, dass ihr als Paar nicht mal zusammen seid? Gab es da so ein Gespräch?
Ja, und sehr schnell. Und tatsächlich hatte ich damals ja gar keine Ahnung. Also wie gesagt, niemand im Umfeld, der alleinerziehend war, niemand, den ich fragen konnte. Und das war ja scheinbar ein Bauchgefühl, den Kindern auch wirklich sagen zu müssen. Und ich weiß, die Couch stand auch so, wie sie jetzt steht. Ich weiß, wo ich saß. Und wie wir es den Kindern ja gesagt haben. Und ich weiß, dass der Kleine war ja anderthalb. Der war am Boden und hat irgendwie rumgeturnt und hat gar nichts mitbekommen irgendwie. Außer, dass da sehr emotionale Eltern sitzen, die irgendwie auch gerade eigentlich nicht wissen, was sie tun und tun sollen und wie wir jetzt was sagen sollen. Und ich weiß, dass mein Ex-Mann das dann auch mir, das Reden mir überlassen hat und ich dann da saß und dass der Große neben mir saß. Der war halt drei. Und ich weiß, und da werde ich, glaube ich, auch, da werde ich auch emotional. Ich weiß, dass er noch gesagt hat, aber Mama, ich verlasse dich nicht. Ja. Und ich damals mich dann schlecht gefühlt habe, ich dachte, oh Gott, nein, es darf nicht jetzt schon anfangen, dass er sich irgendwie verantwortlich fühlt. Und das ist doch hier, das müssen doch die Erwachsenen klären. So, aber ich weiß noch, wie er das gesagt hat. Und er ist gerade drei geworden und erinnert sich heute noch daran. Also er hat es total abgespeichert. Ich weiß noch, die Couch stand da und ihr habt uns das gesagt und so. Und ja.
Und wie ging der Tag dann weiter? Also warst du dann mit den Kindern alleine und hast irgendwie was Schönes gemacht oder irgendwas für euch oder...
Tatsächlich gibt es da irgendwie auch wenig Erinnerungen. Also ich erinnere mich an dieses Packen dann noch. Also dass mein Ex-Mann dann halt auch ja irgendwie gegangen ist, aber auch so in Stücken. Also es war jetzt auch nicht dieses Papa ist jetzt weg oder so. Also das war es für die Kinder dann ja auch nicht. Wir irgendwie auch dann ja irgendwie noch auch uns gemeinsam hier aufgehalten haben. Aber danach ist auch vieles weg an Erinnerungen, ja, weil man, glaube ich, so im Funktionieren war.
Würdest du da heute irgendwas anders machen in der Zeit danach mit dem, was du jetzt auch weißt? Oder würdest du sagen, irgendwie ist intuitiv viel auch schon richtig gelaufen?
Ich glaube, es ist tatsächlich intuitiv viel richtig gelaufen. Ich weiß halt gar nicht, ob man so viel anders machen kann. So. Und die Kinder waren halt so klein. Also ich glaube, würde eine Trennung heute passieren, müsste natürlich Kommunikation mit den Kindern ganz anders auch nochmal stattfinden. Oder die Fragen wären vielleicht auch nochmal wirklich ganz anders, dass man sehr früh als Eltern gezwungen wäre, natürlich Worte zu finden. Ich habe das Gefühl, ich konnte wie mit den Kindern reinwachsen. Also daher, dass sie so klein waren, habe ich Stück für Stück mir Wissen angeeignet, gelesen und konnte dann auf die Fragen, die kamen, dann irgendwie auch so Stück für Stück reagieren.
Du hast schon gesagt, du wurdest von Familie und Freunden unterstützt. Wie haben die generell darauf reagiert, als klar war? Viele wussten ja vielleicht auch noch gar nicht, dass du schwanger bist in der Phase. Wie haben die darauf reagiert?
Das war für alle ein Schock, weil das so ein, bei euch hätte ich das niemals gedacht, war.
Inklusive dir.
Inklusive mir, ja.
Du hast jetzt schon erzählt, wie du oder wie ihr euch mit den Kindern hingesetzt habt und denen erzählt habt, dass sich hier was verändern wird. Was findest du ist in dem Moment besonders wichtig? Worauf sollte man da vielleicht achten?
Das Wichtigste, und das wusste ich damals ja auch alles nicht, ist es meiner Meinung nach, dass die Kinder sich weiter sicher fühlen. Und dass wir da emotional sind und dass wir da weinen und so, ist alles total verständlich. Und dass das vielleicht auch in dem Moment auch überfordernd für ein Kind ist, finde ich auch total verständlich. Aber dass man danach halt schaut und auch in dem Gespräch ihnen zeigt, dass es nicht an ihnen lag und liegt, so dass das nur eine Erwachsenenentscheidung ist, weil Kinder sich halt schnell schuldig fühlen, so das. Und dass sie weiterhin so geliebt werden wie vorher. Also ja, dass sich Dinge verändern, dass halt vielleicht einer auszieht oder dass ja auch die Kinder vielleicht umziehen, aber dass Mama und Papa sie genauso lieben wie vorher.
Nach dieser intensiven und emotionalen Trennungsgeschichte muss ich mal kurz durchatmen. Anne hat schon ein paar Themen angerissen, die für Alleinerziehende besonders herausfordernd sind, wie finanzielle Sorgen. Die hätten sie direkt eiskalt erwischt. In den Nachrichten hört man immer wieder über Zahlen, die Alleinerziehende betreffen.
In Sachsen-Anhalt gibt es im bundesweiten Vergleich besonders viele Alleinerziehende. Ihr Anteil an allen Familien betrug 2023 25%. Bundesweit waren es 19,9%. Weniger als jede fünfte alleinerziehende Person in Sachsen-Anhalt ist ein Mann.
Alleinerziehende sind häufiger von Armut bedroht als Paarfamilien. Wie die Bertelsmann-Stiftung mitteilte, gelten fast 700.000 Haushalte mit nur einem Elternteil als einkommensarm. Das seien mehr als 40%. Die Armutsfalle für Alleinerziehende sei nicht auf Erwerbslosigkeit zurückzuführen, teilte die Stiftung mit. Wesentlicher Grund für eine finanziell schwierige Situation vieler Alleinerziehender ist laut Stiftung, dass kein Unterhalt gezahlt wird.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat definiert, ab wann bei getrennt lebenden Eltern ein Elternteil als alleinerziehend gilt. Die Richter entschieden, das sei der Fall, wenn ein Elternteil mehr als 60% der Betreuungszeit abdecke. Geklagt hatte eine Mutter aus Nordrhein-Westfalen. Für ihre Zwillinge zahlte der von ihr getrennt lebende Vater keinen Unterhalt, weil der Vater während der Schulzeit 36% der Betreuung übernimmt. Nach dem Urteil der Leipziger Richter reicht das aber nicht aus, damit gilt die Mutter als alleinerziehend mit Anspruch auf Unterhaltszahlungen.
Wenn wir über die Alleinerziehenden in Deutschland sprechen, dann sind das Stand 2023 rund 1,7 Millionen. Diese Zahl beschreibt 1,7 Millionen Familien. Jede ein besonderer Einzelfall mit ganz unterschiedlichen fordernden Aufgaben für alle Beteiligten. Sie in einer Zahl zusammenzufassen, wird Ihnen meinem Gefühl nach irgendwie nicht gerecht. Ehrlicherweise hängt dieses Gefühl sicherlich auch damit zusammen, dass ich bei dem Thema persönlich betroffen bin. Meine Mutter hat mich einige Jahre als alleinerziehende Intensivkrankenschwester aufgezogen. Sie im Schichtdienst, ich als Grundschulkind. Da musste der Alltag sehr kreativ organisiert werden. Und auch finanziell standen wir oft unter Druck. Mittlerweile ist knapp jeder fünfte alleinerziehende Elternteil ein Vater. Damit hat sich der Anteil der männlichen Alleinerziehenden in 15 Jahren verdoppelt. Wir sprechen über nackte Zahlen und ich finde, die werden lebendig, wenn wir Geschichten dazu hören, so wie die von Anne. Sie war, wie wir gehört haben, zum Zeitpunkt der Trennung gerade mit dem dritten Kind schwanger.
Hat sich eigentlich dein Ex-Mann damals gefreut über die Schwangerschaft?
Nee, das war da schon und es war ja sozusagen dann, also dass ich wusste, dass ich schwanger bin, war ja so 4-5 Wochen vorher, sozusagen vor der Trennung. Da war keine Freude und ich wusste, konnte das da ja noch sehr wenig einordnen. Es gab keinen Moment der gemeinsamen Freude über die Schwangerschaft.
Und wie hast du dann die Schwangerschaft nach der Trennung erlebt? Das war ja dann ganz anders als bei den ersten beiden Schwangerschaften.
Ja, komplett alleine, tatsächlich. Also es war da eine sehr schwierige Zeit, kurz nach der Trennung zwischen meinem Ex-Mann und mir. Und ich war immer alleine bei den Vorsorgeuntersuchungen, habe mich da um alles allein gekümmert und die Gedanken gemacht um die Schwangerschaft und die Geburt tatsächlich mit meiner besten Freundin auch erlebt.
Und welche Rolle hat er insgesamt gespielt? Gar keine?
Ich weiß, dass er bei der Feindiagnostik gefragt hat. Ich glaube, das war fast mit das einzige Mal, ob alles okay ist. Ich hatte damals schon noch sehr das Bedürfnis, Dinge mitzuteilen. Auch was die beiden anderen Jungs betrifft, was in ihrem Leben passiert. Ich weiß, dass ich anfangs Fotos geschickt habe, weil ich mir sehr gewünscht habe, dass auch trotz Trennung natürlich auch Beziehungen zwischen Vater und Kindern weiter wächst und irgendwie eng bleibt. Und da es da aber wenig Reaktion gab, also sind so gar keine, habe ich das Stück für Stück eingestellt. Tatsächlich, ja.
Du hast schon gesagt, das Wochenende jetzt ist jetzt so ein bisschen was Besonderes. Das erste Mal hast du quasi einen Tag mehr vom Wochenende für dich. Die Kinder sind gerade bei deinem Ex-Mann. Wie hat sich diese Aufteilung verändert in den letzten Jahren?
Totaler Prozess, herausfordernd, glaube ich, weil die Kinder so klein waren. Also es gab einen Anderthalbjährigen, einen Dreijährigen und dann ja aber ein Jahr später nochmal ein Neugeborenes. Und ich habe irgendwie, auch hatte ich so eine Vorstellung, als ich halt noch nicht alleinerziehend war, dass man sowas einmal festlegt, wie so ein Umgangsmodell aussieht und dann ist das so. Und bei uns war es überhaupt nicht so. Ganz am Anfang nach der Trennung hat mein Ex-Mann in der Nähe gewohnt, ein paar Straßen weiter bis zur Geburt vom Jüngsten. Da waren es tatsächlich so mal ein Tag, dann war es glaube ich der Sonntag, ohne Übernachtungen und mal noch einen Nachmittag. Dann ist er weggezogen, also ist jetzt eine gute Autostunde von hier entfernt, aus Berlin raus. Und somit sind da so kurze Zeiten nicht mehr möglich. Und wir haben es am Anfang trotzdem gemacht, dass wir es mit einer Übernachtung gemacht haben, weil die zwei Übernachtungen dann für die Kinder noch zu viel waren. Also immer natürlich für die Jüngsten. Solange ich gestillt habe, war der Jüngste immer bei mir, mal dann glaube ich einen Tag mit da, was ja aber auch sehr viel Autofahrten bedeutet hat. Genau, und jetzt bin ich froh, dass alle in einem Alter sind, wo man sagen kann, okay, ihr geht 3 Nächte zu Papa. Und das ist jetzt so das Modell, also dieses jedes zweite Wochenende von Freitagnachmittag auf Montag früh, genau.
Und habt ihr das so rational hier am Küchentisch besprechen können? Okay, wie machen wir es jetzt? Oder brauchtet ihr da auch von außen Unterstützung?
Wir haben Unterstützung gebraucht. Wir waren beim Jugendamt bei der Erziehungs- und Familienberatung, heißt es da. Das ist eine kostenlose Beratungsstelle. Meiner Meinung nach, ja, also war da am Anfang jemand an unserer Seite irgendwie, kurz nach der Trennung. So richtig weitergekommen sind wir schlussendlich nicht. Ich glaube, um wirklich Dinge gut zu klären, hätten wir eigentlich an emotionale Themen rangehen müssen. Und da habe ich den Berater mal so ein bisschen überfordert wahrgenommen. Und es ging eher so um Organisatorisches. Und das war dann, diese Stunde hat immer bedeutet, ich muss jemanden für die 3 Kinder irgendwie auch haben, der auf sie aufpasst. Und das, was wir da besprochen haben, ja, können wir letztendlich dann doch auch irgendwie über WhatsApp machen. Ich habe jetzt nochmal die letzten Monate versucht irgendwie und hätte mir mehr Unterstützung gewünscht. Weil natürlich zwischen den 2 Wochenenden liegen 2 Wochen Alltag. Und ein Wochenende bei mir und das ist eine sehr lange Zeit. Also das funktioniert gut, wenn die Kinder gesund sind, wenn die Kita auf hat, wenn keine Ferien sind, wenn man selbst fit ist, dann kommt man da durch. Sobald ein Kind krank ist oder man selbst oder so, ist es einfach unglaublich herausfordernd. Und da hätte ich mir noch Unterstützung dazwischen gewünscht, dass es irgendwie eine Nacht gibt nochmal für mich, wo ich ein bisschen Kraft tanken kann, aber das ist tatsächlich nicht möglich.
Aber habt ihr das auch rechtlich abgeklärt oder ist das einfach, weil es bei ihm, weil er sagt, es geht bei mir nicht?
Genau, also er sagt, es geht bei mir nicht und dann kommen wir nämlich an Grenzen. in unserem System. Ich habe mich mehrfach beraten lassen von Familienanwälten. Und das heißt dann immer, naja, man kann niemanden zu etwas zwingen. Dieses jedes zweite Wochenende scheint leider immer noch ein Modell zu sein, was als ausreichend betrachtet wird. Also selbst wenn, man kann das durchspielen, dass man jetzt sagt, man geht damit vor Gericht, es bedarf mehr Entlastung, es muss doch irgendwie mehr möglich sein als diese zwei Wochenenden. Und es kann tatsächlich sein, dass man da sehr viel irgendwie ja auch Nerven verliert und es sehr anstrengend ist und schlussendlich ist es ausreichend, dass dann gesagt wird, ja, jedes zweite Wochenende, der Vater macht doch etwas und dass man sich damit wie zufrieden geben muss. Ich finde es sehr traurig, dass man da so an seine Grenzen stößt.
Welche Unterstützung konntest du dann bekommen über die Krankenkasse oder über den Staat in dieser ja wirklich sehr herausfordernden Situation, in der du gesteckt hast, auch als Schwangere, aber auch als Alleinerziehende von drei Kindern? Was bekommst du für Unterstützung?
Genau, also in der Schwangerschaft ist noch ein bisschen mehr möglich. Ich weiß, dass ich am Ende der Schwangerschaft über die Frauenärztin eine Haushaltshilfe verschrieben bekommen habe. Ich glaube, so 6 Wochen vor der Geburt und dann auch noch nach der Geburt. Genau. Das war ganz toll. Wir hatten einen ganz tollen Mann, der immer zu uns kam. Ich glaube, am Anfang sogar manchmal 2-mal die Woche. Er hat auch eine Zeit lang Einkäufe nämlich machen können. Ich hatte nämlich auch einen Kaiserschnitt. Das heißt, das war dann ja auch körperlich sehr herausfordernd nach der Geburt. Meine Mama war 2 Wochen nach der Geburt, hat sie hier gewohnt bei uns. Es gibt Welcome Baby. Das ist ein Verein, dort kommen ehrenamtliche MitarbeiterInnen und da hatten wir auch eine ganz tolle junge Frau, die, ich glaube, ein halbes Jahr nach der Geburt einmal die Woche herkam und die ist da, um mit den großen Kindern zum Beispiel zu spielen oder um das Baby einmal abzunehmen, dass man selbst duschen gehen kann. Ich weiß, dass wenn sie da war, ich immer alle Kinder gebadet habe, weil ich das am Anfang total herausfordernd fand mit einem kleinen Baby und dann irgendwie alle da in die Wanne. Das ist das, was da so möglich war, genau. Und dann hört es aber irgendwie auch auf.
Was wäre denn das, wo du sagen würdest, boah, das wäre eigentlich gut, wenn es das oder das gibt, eben auch um diese Dauerbelastung mal aufzulockern?
Ich glaube, dass das zum Beispiel wie mit dem Welcome Baby, dass da jemand mit in die Familie kommt, wenn das auch länger noch möglich wäre. Das wäre schon total toll. Weil oft ist das Geld nicht da für einen Babysitter. Gerade wenn man sagt, mal irgendwie am Nachmittag oder dieses Mal noch aus der Kita irgendwie einen Weg weniger zu haben in der Woche, ist schon so viel wert, dass das irgendwie so ein bisschen auf diese Babyzeit nur ausgerichtet ist, ist eigentlich schade.
Du hast ja gerade schon gesagt, das kann man sich dann nicht so leisten. Und du hast auch eingangs schon gesagt, dass du Angst hattest, boah, wie soll ich jetzt eigentlich mein Leben hier finanzieren als Alleinerziehende? Wie machst du das oder was hat das für dich finanziell verändert, die Trennung?
Ja, es gibt so viele Bereiche dann. Ne? Also erstmal ist da Angst total, die Angst ist total groß. Ich weiß, dass es Zeiten gab, wo ich Angst hatte, dass ich mir die Wohnung nicht mehr leisten kann. Und ich dachte, ja, aber das ist unser Zuhause. So, wir haben ja hier auch alles. Wo soll ich dann mit den Kindern hin? Es war ja dann auch erstmal Elternzeit. Ist ja auch eine Zeit, wo weniger Geld irgendwie zur Verfügung steht. Mittlerweile ist es so, dass ich einen Teil in der Kita als Erzieherin arbeite und einen Teil selbstständig als Beraterin für Alleinerziehende. Und das aber weiterhin sehr herausfordernd ist, weil die Kräfte auch so irgendwie ein Stück weit fühlt es sich so an, als wären die aufgebraucht. Tatsächlich. Ich habe nach der Elternzeit vom Jüngsten den Arbeitseinstieg dann wieder gehabt. Das ist ein gutes Jahr her. Da wollte ich wieder anfangen zu arbeiten und bin mit einer halben Stelle in eine Kita auch gegangen. Und nach 2 Monaten habe ich gekündigt, weil ich es nicht geschafft habe. Also mein Job der Erzieherin ist natürlich auch ein Job, wo man dann ja auch mit sehr, also von sehr vielen Kindern umgeben ist, wo die Lautstärke sehr groß ist, sozusagen mein Beruf und mein Leben zu Hause, das war ja so total gleich. Auch hier ist immer viel los, ich kann nicht auf meine Bedürfnisse irgendwie schauen. Das ist ja in dem Beruf der Erzieherin irgendwie auch ähnlich. Und es ging mir wirklich sehr schlecht. Und da habe ich mich erschrocken, darüber, dass ich es scheinbar gerade nicht schaffe, arbeiten zu gehen. In dem Beruf, den ich gelernt habe. Ich habe tatsächlich Panikattacken bekommen, ganz doll Erschöpfungssymptome, das Gefühl wirklich gehabt, ich schaffe das hier nicht mehr, in der Wohnung, den Haushalt, meine Aufgaben. Und das hat mir ganz doll Angst gemacht damals und musste mich dann arbeitslos melden erstmal und irgendwie wieder zu Kräften kommen. Genau, und jetzt, ein Jahr später, genau, läuft das viel, viel besser. Also ich habe nochmal genauer geschaut, wie viele Stunden sind wirklich realistisch in dieser Kita-Tätigkeit. Und das sind nämlich nochmal weniger als eine halbe Stelle und da irgendwie auch ehrlich zu sich selbst zu sein.
Bedeutet ja aber auch weniger Geld.
Bedeutet dann wieder weniger Geld und an anderer Stelle dann wieder zu schauen, wo kann ich auch über die Selbstständigkeit vielleicht nochmal mehr verdienen oder wo stecken wir zurück, wo fahren wir dann nicht in den Urlaub oder ähnliche Dinge. Genau, ja, ja. Es ist immer ein Jonglieren weiterhin. Man hat ja auch immer dieses Unterhaltsthema. Das ist zum Beispiel was, wo ich mich habe von Anfang an vom Jugendamt unterstützen lassen, das offiziell festzulegen. Ich brauchte dieses Sicherheitsgefühl.
Dass es fair abläuft.
Genau, dass es fair abläuft, dass es sicher ist, dass die Kinder Unterhalt bekommen und wirklich jeden Monat zur gleichen Zeit.
Und das funktioniert auch.
Das funktioniert sehr gut.
Mich beeindruckt so vieles, was Anne hier so deutlich formuliert, wie ich es selten gehört habe. Dass Kräfte aufgebraucht sind, Erschöpfung den Alltag lähmt und existenzielle Ängste bewältigt werden müssen. Aber auch, wie Unterstützung von außen organisiert und Bürokratisches berücksichtigt werden müssen. Ich bin hier in Leipzig auf die Straße gegangen, um von den Menschen dort zu erfahren, was sie über Alleinerziehende wissen und denken.
Hast du Erfahrung mit alleinerziehenden Eltern?
Meine Mutter hat uns großteils alleine erzogen, weil mein Erzeuger sich nach 6 Kindern dachte, ich mach mal jetzt einen Abgang.
Ein guter Freund einer Freundin ist alleinerziehender Vater. Dann früher im Kindergarten, meine beste Freundin hatte eine alleinerziehende Mutter.
Und was glaubst du, sind so die größten Herausforderungen von Eltern, die alleinerziehend sind?
Wenn zum Beispiel die Eltern geschieden sind und es eine alleinerziehende Mutter ist, dass da eben viele Herausforderungen auch nochmal stehen, weil sich dann der Vater vielleicht nochmal mehr zurückzieht als die Mutter. Also ich könnte mir vorstellen, dass das häufiger vorkommt als andersherum.
Obwohl viele Alleinerziehende auch wirklich dran zerbrechen können, ist dieses alles alleine entscheiden zu müssen, alleine für alles verantwortlich sein.
Man muss arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, um alle zu ernähren und dann nicht noch in Freizeit und Entspannung gehen zu können, sondern direkt wieder da zu sein für die eigenen Kinder und man muss sich halt sehr stark zurückstellen.
Welche Unterstützung würdest du hoffen, würde es mehr für Alleinerziehende geben in unserer Gesellschaft?
Es bräuchte auf jeden Fall deutlich stärkere staatliche Unterstützung, sowohl für Alleinerziehende wie auch für Menschen, die zusammen Kinder erziehen, weil der finanzielle Faktor nun mal ein großes Potenzial bietet, um in Krisen zu versinken. Und diese Krise kann ein Sozialstaat abfedern, wenn er die Superreichen zum Beispiel stärker besteuern würde.
Eine Freundin zum Beispiel, als sie Kleinkind war, hat ihre Mama in einer WG gewohnt. Und ich glaube, das war sehr hilfreich für die Mutter und war schön für die WG und war eben auch gut für sie, weil sie eben nicht nur eine Bezugsperson hatte, sondern eigentlich mehrere. Also wenn sich vielleicht auch dieses Familienkonzept so ein bisschen öffnen würde.
Arbeitgeber könnten auch mehr tun. Es wäre toll, wenn es mehr Betriebskindergärten gäbe. Es wäre halt auch schön, wenn Frauen endlich genauso viel verdienen würden wie Männer. Dann wäre es auch schon einfacher.
Wie würdest du sagen, hat das deine Kinder geprägt, die Erfahrung, mit einer alleinerziehenden Mama aufzuwachsen?
Naja, es fehlt halt immer was. Ne? Jetzt in meinem Fall kann ich gleichzeitig Vater und Mutter sein. Und mein jüngeren Sohn hat es auch geprägt. Also man merkt immer, dass ihm was gefehlt hat.
Gerade wenn es halt Junge ist und eine alleinerziehende Mutter hatte, zu sehen, so boah, ich finde es so krass, was sie alles gemacht hat, vielleicht dann auch so eine andere Form von Dankbarkeit auch nochmal dem entgegengebracht werden kann.
Je mehr Anne mir erzählt, umso mehr verstehe ich, was es für sie bedeutet, alleinerziehend durch den Alltag zu gehen. Ich stelle mir dabei ganz pragmatische Fragen. Was mache ich, wenn ein Elternabend ansteht oder eines der Kinder zum Impfen muss? Da können ja ihre Kinder nicht allein zu Hause bleiben.
Dann ist immer wieder meine Mama.
Ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank ist sie da. Und es ist tatsächlich auch so, dass mittlerweile ich immer sage, da ist ein Termin oder vorher schon, Mama, geht der Tag. Und dass wir uns da immer abstimmen, da ist sie ganz doll da. Und tatsächlich kommen halt oft sonst alle mit. Also wenn sowas ist wie ein Kinderarzttermin, Impfen, Zahnarztvorsorgen, wir machen immer alles zusammen und es funktioniert gut. Also das hat schon immer sehr gut funktioniert. Da sind wir so reingewachsen und das stresst mich auch nicht mehr. Das ist so klar, dass das so ist, genau, ja.
Und schaffst du es trotzdem noch, so Einzel-Quality-Zeit mit den einzelnen Kindern zu haben?
Der Versuch ist immer wieder da. Ich habe das im Blick, weil mir das ganz wichtig ist und weil das so ganz besondere Momente sind und versuche das dann auch mit meiner Mama. Nachmittage so, jetzt machen wir irgendwie einen Mama-Nachmittag. Ich war mit dem Großen letztens mal klettern in der Kletterhalle, wo halt dann natürlich nicht ein zweijähriges Kind irgendwie mit dabei sein kann, solche Sachen. Das wünscht sich der Mittlere jetzt auch und dann ja vergeht eigentlich wieder zu viel Zeit, bis man es dann umsetzt. Genau, aber der Wunsch ist so da und ich versuche das ganz doll, ja.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn jemand unser Gespräch hört und sagt, boah, ja, meine Mama wohnt aber leider nicht irgendwie am Rand der Stadt, in der ich wohne und vielleicht Angst hat, dass sie es alleine nicht schaffen kann, also die Person, könntest du da was dazu sagen, was die Angst so ein bisschen einschränkt oder ist es halt einfach dann eine blöde Situation?
Ich glaube, wir dürfen uns so viel mehr trauen, mit unserer Situation so nach außen zu gehen und davon zu erzählen. Unsere Familiensituation nicht für uns zu behalten, weil ich glaube, dass ganz viele helfen wollen und auch wir das vielleicht aber manchmal gar nicht kennen oder selbst nicht kennengelernt haben. So ist es bei mir zum Beispiel, dass ich das aus meiner Kindheit nicht kenne, dass man um Hilfe fragt oder dass da irgendwie ganz viel befreundete Familien sind. Ich glaube, wir brauchen diese Gemeinschaft und ich glaube, auch das ist natürlich, dafür braucht man auch wieder Kraft, sich das aufzubauen. Und ich glaube aber ganz doll daran, dass das möglich ist. Dann dürfen wir uns nicht verstecken.
Wann machst du etwas für dich?
Ich wollte jetzt gerade sagen abends, aber so ganz stimmt das eigentlich nicht. Also aktuell gehe ich früh ins Bett. Auch das musste ich so ein bisschen lernen. Ich habe am Anfang viel in die Abende gepackt. So dieses Gefühl ist nämlich sonst halt nicht zu schaffen. Und das ist gar nicht schlau, sich da dann irgendwie noch Schlaf zu nehmen. Was für mich mache ich an den Wochenenden, wo die Kinder bei ihrem Papa sind.
Und was machst du dann? Wie kannst du dich auftanken?
Verabredungen auf jeden Fall, das ist was.
Dieses Wochenende mit mir.
Genau, dieses Wochenende mit dir. Ja, Dinge, auf die man sich freut. Ich gehe auch gerne, das habe ich auch neu entdeckt, irgendwie mal so zur Pediküre, so diese Dinge. Und was ich total genieße, ist dieses nicht auf die Uhrzeit zu schauen, weil man ja so in so einem getakteten Alltag irgendwie lebt und von, ja, mit Kindern halt irgendwie so vom Kita abgeben bis zum Abendbrot, das irgendwie so durchgetaktet ist. Und aufzustehen und irgendwie mit einem Kaffee wieder ins Bett zu gehen. Und sich mal vielleicht auch eine Serie anzumachen oder aber auch irgendwie gleich aufzustehen und irgendwie einen Yogakurs sich zu buchen, das mache ich auch gerne. Das ist einfach so ein Gefühl von Freiheit und das tut total gut, ja.
Und ich habe ja hier schon quasi Beweisfotos an deinem Kühlschrank gesehen. Ich glaube, viele haben auch die Angst, boah, ich mit drei Kindern, niemals finde ich nochmal einen Partner. Das könntest du ja zumindest aus deiner Erfahrung heraus schon dementieren, ne? Du hast ja relativ schnell jemanden getroffen. Wie kam es dazu oder was ist eure Geschichte?
Ja, genau. Also ich kenne die Angst so sehr und ich hatte den Gedanken nach der Trennung total. Also ich mit drei Kindern und drei so kleinen Kindern, da war dann ein Neugeborenes. Ich werde nie jemanden, also ne, niemanden kennenlernen. Genau, und dann habe ich meinen Freund kennengelernt übers Online-Dating und war da anfangs auch, ja, vorsichtig. Und es war erstmal für mich und ne, ganz, also es war mir auch wichtig, irgendwie die Kinder da lange Zeit erstmal auch so bis außen vor zu lassen. Wir haben uns getroffen, wenn halt die kinderfreie Zeit war.
Aber was hat er denn dazu gesagt, als du gesagt hast, ich habe übrigens drei Kinder und das Kleinste ist irgendwie gerade geboren?
Das war nie ein Thema. Die drei gehören zu mir und das habe ich tatsächlich auch ganz offen auch schon in meinem Profil stehen gehabt, weil ich gedacht habe, ich möchte auch nicht, dass sich irgendwer meldet und also das ist klar, die drei Kinder gehören einfach zu mir und das hat er schon immer so gesehen und das nie in Frage gestellt und musste mich eher dann auch immer wieder, glaube ich, das mir sagen auch, weil ich immer wieder Momente hatte, wo ich das dann nicht glauben konnte, dass das wirklich okay ist, dass da drei so kleine Kinder sind und dass das mein Leben ist und mein Leben ja auch so unfassbar voll ist dadurch und die Kinder ja immer an erster Stelle auch stehen, ja, genau.
Warum glaubst du, fällt es ihm so leicht, das so mit anzunehmen und zu akzeptieren? Also involviert er sich auch in deinen Familienalltag?
Also es ist so, dass er auch alleinerziehender Papa ist. Und genau, ich glaube halt dieses, dass wir beide Eltern sind, ne, das ist, glaube ich, was schon mal total wertvoll ist. Wir haben beide sehr volle Leben, sozusagen getrennt voneinander und verbringen auch Zeiten mit allen Kindern. War noch im Sommer das erste Mal mit allen Kindern im Urlaub. Auch total aufregend. Dann,
ja. Wie viele hat er denn?
Eine Tochter, genau. Ja, also sind es dann vier Kinder, genau. Total spannend, das dann auch zu erleben. Also wir verbringen Zeiten zusammen, haben aber eigentlich leben wir so unseren Alltag getrennt noch voneinander.
Es fällt mir so ein bisschen schwer, mir das vorzustellen. Also ist es dann so, dass ihr euch entweder mit allen Kindern seht oder ganz ohne Kinder? Oder gibt es auch Zeiten, wo nur deine Kinder bei euch zusammen irgendwie oder nur ihr mit seiner? Also das ist ja dann quasi, es gibt ja drei unterschiedliche Varianten. Wie kriegt man da so eine Basis organisiert als Paar in so einer Patchwork-Situation?
Ich glaube auch, es ist wieder die Kommunikation. Es gibt all die Situationen, die du genannt hast. Und jede ist besonders für sich.
Also, welche findest du am einfachsten?
Schwer zu sagen, weil in der Zeit als Paar ist man natürlich für sich irgendwie für sich da und als Paar da und das sind Zeiten, die Kraft tanken so ermöglichen und das ist das, was ich auch ganz doll brauche, wenn der Alltag so voll ist. Ich genieße es genauso, wenn nur seine Tochter dabei ist, wenn ich da auch ihr ganz viel Aufmerksamkeit geben kann, weil wenn alle Kinder zusammen sind, ist es super trubelig und man ist halt so total am Machen und Tun. Ist aber total schön, auch die vier dann zusammen zu sehen. Und da sind zum Beispiel dann ja auch mal größere Ausflüge möglich, was vielleicht doch schwieriger ist, wenn man nur eine erwachsene Person irgendwie hat. Und wenn nur er da ist und meine Kinder hier sind, dann genieße ich das auch, dass da noch jemand ist, dass man sagen kann, ach, geh du schon doch mal kurz da, macht ihr doch mal das zusammen, ich kann mal hier und kann auch mal mit einem Kind was machen. Jede Situation hat so was ganz Besonderes, ja.
Anne hat schon erzählt, dass sie sich gleich nach der Trennung einen Therapieplatz gesucht hat, den sie glücklicherweise auch schnell gefunden hat. Geschichten wie die von Anne erlebt Marina Menges aus Leipzig immer wieder. Sie hat sich als Psychotherapeutin auf Familienthemen und auf alleinerziehende Frauen spezialisiert.
Öfters treffe ich Frauen bei mir in der Beratung, die in so einem Einfamilienhaus gelebt haben, Anfang 20 geheiratet haben, die drei Kinder gemeinsam bekommen haben und jetzt sind die irgendwie 30, Anfang 30 und die Ehe ist vorbei. Und am Anfang, wenn die Frauen dann kommen, dann ist es erstmal ein totales Chaos und ein absoluter Trauerberg. Das ist ein Scherbenhaufen, ja, weil da die eigenen Vorstellungen, aber auch die gesellschaftlichen Vorstellungen davon, wie man so zu leben hat, wenn man 30 ist, irgendwie gecrashed sind. Und im weiteren Verlauf dieser Beratung finde ich das ultra spannend, wenn Frauen mehr bei sich sind und wieder mehr zu sich kommen und in ihr eigenes Leben kommen, finde ich es ultra spannend, was für Perspektiven sich gestalten. Die Frau zieht dann zum Beispiel aus dem Haus aus, ja, wählt eine ganz andere Wohngegend für sich, weil das sich für sie einfach passender anfühlt. Oder jetzt hat sie halt keinen großen Garten mehr, dann mietet sie sich einen Kleingarten. Ich glaube, dass das, was sich daraus ergibt, aus dieser Trennung, da entwickeln sich neue Lebensentwürfe, die mehr zu den Frauen passen. Die Frauen sind damit auch ein Stück weit zufriedener als vorher.
Viele der alleinerziehenden Frauen, die zu Marina Menges in die Praxis kommen, zerbrechen fast unter der Belastung durch ihren Alltag und auch durch die Trauer um die zerbrochene Familie. An diesem Punkt scheint das Happy End, wie Menges es beschreibt, noch sehr weit weg.
Also sind hohe Belastungswerte, Stresswerte, Schlafstörungen. Manche reagieren auch sehr körperlich darauf, also mit Schmerzen, besonders im unteren Rücken oder in den Schultern. Und ich finde es gar nicht so abwegig, wenn man das mal in so eine Körpersprache übersetzt, weil es hängen die Schultern runter und der Rücken ist irgendwie schwer. Und es ist auch eine schwere und eine große Belastung, aber auch Ängste, Zukunftsängste. Manche Frauen sind von einem finanziellen Risiko betroffen, also von Armut, wo es auch wirklich an die Grenzen geht dann. Und genau, Depressionen können sich verstärken, können auftreten, ne? Depressive Schübe.
Wenn Marina Menges anfängt, mit den Müttern zu arbeiten, versucht sie, die Trauer zu begleiten und eine neue Zukunftsperspektive zu erarbeiten. Über die Jahre, in denen die Therapeutin mit den Alleinerziehenden gearbeitet hat, wächst ihre Bewunderung für ihre Klientinnen.
Also als Therapeutin oder als Psychologin in Beratung ist es so, dass ich eher so viel Respekt vor diesen Frauen habe, vor der Größe und der Stärke. Die Frauen, die mir dann so gegenüber sitzen, die sehen das selber an sich nicht so. Und ich denke in vielen Beratungen einfach, meine Güte, also was die für eine Kraft haben muss, ja, um das zu wuppen jeden Tag. Die Frauen haben auch alle Größe oder zeigen viel Größe.
Interessanterweise beschreibt Anne ihr Selbstbewusstsein heute mit ähnlichen Worten. Jetzt, wo sie an einem Punkt angekommen ist, an dem sie ihre Grenzen und Kapazitäten immer besser einschätzen kann und wo ihre Trennung weit in der Vergangenheit liegt. Was findest du denn jetzt besser an deinem Leben im Vergleich zu deiner Zeit vor der Trennung?
Ich mag es tatsächlich, wenn ich mich mal so von außen betrachte. Ich glaube, ich bin so gewachsen durch das Alleinerziehendsein und mir meiner selbst so bewusst geworden. Und ich weiß, dass es keinen Partner braucht, um das irgendwie alles zu schaffen. Und es ist so schön, wenn da jemand ist, der ihn liebt. Das will ich damit gar nicht sagen. Nur ich hätte das damals nicht geglaubt. Ich dachte, es braucht irgendwie ein Partner an meiner Seite, um irgendwie auch Familie, so ein Familienleben zu führen. Und ich fühle mich so komplett mit den drei Jungs. Und ich fühle mich als Familie. Und das Alleinerziehendsein bedeutet natürlich auch, ich habe im Alltag, klar trage ich viel und organisiere und bin alleine verantwortlich, was sich auch als große Last anfühlen kann. Und andererseits bringt es auch Freiheiten mit sich, die Dinge zu entscheiden in dem Moment. Und die entscheide dann ich, weil ich da bin gerade und auch Entscheidungen treffen muss und muss mich mit niemandem gerade abstimmen oder komme dann in einen Konflikt oder so. Das hat irgendwie auch, finde ich, auch was Positives. Für mich bringt es auch was Positives mit sich, ja.
Und wann hast du entschieden, dich als Beraterin für Alleinerziehende neben deinem Job ja im Grunde ja noch, dich da noch selbstständig zu machen? Das ist ja so eine Selbstständigkeit, das ist ja nochmal wie so ein Extrakind eigentlich.
Das hat vor der Trennung sozusagen begonnen. Ich habe mich in der Elternzeit vom Mittleren entschieden, eine Ausbildung zu machen zur bindungs- und beziehungsorientierten Familienberaterin. Und das war einfach damals schon so mein Herzensthema und habe kurz vor der Trennung, ein halbes Jahr vor der Trennung, angefangen zu beraten, Familien zu beraten. Damals waren es zwei Elternfamilien, die sich an mich gewandt haben. Ich habe das bei Instagram geteilt. Wenn Fragen waren irgendwie mit den Kindern, wie in der Autonomiephase oder sowas wie einen Nuckel abgewöhnen, so, das waren so diese Themen. Und dann kam die Trennung, dann habe ich es komplett auf Eis gelegt, weil da gar keine Zeit und Kraft für da war zu beraten. Und habe meine Geschichte irgendwie weiterhin geteilt bei Instagram. Und dann hat sich das einfach entwickelt, dass immer mehr Alleinerziehende auf mich zugekommen sind, dass ich jetzt Alleinerziehende beraten darf, ja, genau.
Und unter wie vielen Followern hast du damals deine sehr persönliche Situation geteilt und was waren da so die Reaktionen?
Waren es vielleicht damals so 1200 Leute, denke ich, so, genau. Die Reaktion war genauso wie im privaten Umfeld, dass das keiner irgendwie glauben konnte. Vor allem, weil ich ja dann auch noch so frisch schwanger war. Also ich glaube, ich hatte mich dann auch so ein bisschen erst zurückgezogen und diese Nachricht dann so gleichzeitig geteilt. Also ich bin schwanger und ich bin jetzt getrennt und ja, das war auch da sehr überraschend, ja.
Hat dir das irgendwie geholfen, das so nach außen zu tragen und da die Reaktion zu lesen?
Ja, ich glaube schon, weil Austausch auch da dann wieder entstanden ist und viele liebe Worte kamen und bestärkende Worte, genau, ja.
Und in welchen Situationen hilfst du jetzt den Alleinerziehenden, die zu dir kommen?
Es ist ganz individuell und das Hauptthema ist tatsächlich aber diese Frage, wie begleiten wir unser Kind gut durch die Trennung? Manchmal wenden sich Eltern an mich kurz bevor sie sich trennen oder so am Anfang. Also das ist irgendwie so, wo so die Zeit, wo viel Hilfe auch gesucht wird. Dieses wie sagen wir es denn unserem Kind überhaupt, dass wir uns trennen, genau. Oder auch, wenn sie merken, dass das Kind sich im Verhalten irgendwie verändert und sie dann besorgt sind und sich fragen, wie sie es gut begleiten können durch die Zeit, genau.
Und fällt dir da irgendwas auf, wo du jedes Mal denkst, ach schade, dass ihr das so macht, besser wäre es so gewesen oder dass irgendwelche alten, veralteten Glaubenssätze oder auch persönlichen Schwierigkeiten da einen guten Ablauf häufig blockieren?
Eltern blockiert oft diese Angst, etwas falsch zu machen. Ich glaube, schade, das denke ich nicht, weil es sozusagen nicht mein Job in dem Moment, sondern ich versuche sozusagen immer zu verstehen, was dahinter steht und wir sind dann im Gespräch und oft werden ja dann die Ängste irgendwie auch schon sichtbar, die ich total dann verstehen und nachvollziehen kann. Und die Angst sozusagen, dass das dem Kind schlecht geht, führt oft dazu, dass sie halt eher nichts sagen oder so wenig. Und das ist das, wo ich dann immer sage, nee, Kinder brauchen Sicherheit und die bekommen sie darüber, dass wir ihnen die Dinge erklären auf kindgerechte Art und Weise. Und dann sprechen wir darüber, wie das gut möglich ist, genau.
Du versuchst ja auch die Vernetzung unter den Alleinerziehenden zu unterstützen. Wie machst du das und warum glaubst du, ist das irgendwie noch eine totale Besonderheit? Also es gibt ja wahnsinnig viele, aber eigentlich ja sehr wenig Raum oder Plattform, sich auszutauschen oder zu vernetzen, oder?
Ja, nehme ich auch so wahr. Ich habe das Gefühl, wir Alleinerziehenden sind so eingespannt, dass wir es dann doch oft nicht schaffen, auch die Angebote dann für Vernetzung anzunehmen. Genau, aber ich versuche das, ich biete es immer wieder an, einerseits über Instagram, dass es einen Online-Austausch gibt, weil wir haben ja dann wieder diese Herausforderung, okay, hier findet irgendwie ein Austausch statt, ein Abend, ja okay, aber wie, wenn ich keinen Babysitter habe, wenn ich keine Familie habe, wenn ich die finanziellen Mittel nicht habe, dann kann ich ja schon nicht kommen. Und manche Alleinerziehenden haben ja vielleicht noch weniger Kinder frei als ich zum Beispiel, oder haben das Kind wirklich immer bei sich, dann wird es einfach schwierig, genau. Und ich versuche das einerseits, also ich habe das Studio in Berlin-Prenzlauer Berg, da einen Austauschabend anzubieten für Alleinerziehende, das ist jetzt aber noch ganz neu und da merke ich auch, okay, das braucht einfach Zeit, ne? Und wenn ich auch konkret jemanden frage, wo ich weiß, der ist alleinerziehend, dann merke ich, okay, wie viele Dinge dazwischen kommen können, bis es dann mal passt, dass jemand auch teilnehmen kann. Genau, also einmal hier in Berlin und einmal das Online-Angebot, weil dann kann man, und das auch extra ein bisschen später, dass die Kinder dann hoffentlich schon schlafen und man das am Laptop irgendwie machen kann, weil ich mich zurückerinnere, dass ich kurz nach der Trennung nur nach Online-Angeboten gesucht habe. Weil ich keine Möglichkeit gesehen habe, abends weg zu sein. Genau, ja.
Und wie glaubst du, kann der Austausch weiterhelfen?
Zu sehen, dass es anderen auch so geht und wir alle vielleicht andere Herausforderungen haben, aber die doch so ähnlich sind oder sich ähnlich anfühlen. Ich habe damals auch wirklich immer nach anderen Alleinerziehenden gesucht und habe immer gefragt, ja, wie schaffst du das? Das war immer dieses, aber wie schaffst du das? Das war, glaube ich, echt am Anfang einfach wirklich so immer meine Frage. Und jeder Satz hat mir geholfen. So ein, ah, okay, so. Ah, okay. Oder zumindest, okay, bei dir ist es auch schwer und du bist auch total erschöpft. Irgendwie das so, ja, genau.
Wie sichtbar findest du denn, sind Herausforderungen von Alleinerziehenden bei uns in unserer Gesellschaft? Weil ich habe das Gefühl, mir fliegt nur ab und zu mal irgendwie in den Nachrichten um die Ohren, ach ja, okay, armutsgefährdet.
Ja, ich glaube, überhaupt nicht sichtbar genug. Ja, und manchmal, glaube ich, bin ich jetzt fast schon dann sehr in dieser alleinerziehenden Bubble, dass ich das Gefühl habe, das müssten doch aber jetzt irgendwie auch alle wissen und das und das. Und wenn man sich dann austauscht, so wie wir, dass man dann merkt, nee, gar nicht. Nein, das ist in meinem Kopf und ich weiß jetzt viel, aber ja, in der Gesellschaft überhaupt nicht präsent genug. Ja.
Und was würdest du sagen, ist das, was auf jeden Fall alle wissen sollten?
Wie herausfordernd das ist, finanziell alleine eine Familie zu managen und dass es nicht möglich und nicht selbstverständlich ist, Vollzeit arbeiten zu gehen, sich dann alleine um die Kinder zu kümmern und irgendwie noch selbst bei Kräften und gesund zu bleiben, das ist einfach nicht möglich. Und ich habe das Gefühl, das ist scheinbar nicht klar. So. Oder, also das ist auch ein Gefühl, was in mir immer wieder aufkommt, dass ich habe auch immer noch das Gefühl, das Gleiche schaffen zu müssen, wie wenn ein Partner, ein Vater der Kinder mit in der Familie ist und dass ich sozusagen zu wenig schaffe. Und da habe ich das Gefühl, ist so eine Erwartung da, ah okay, ja, ein Elternteil ist jetzt irgendwie nicht mehr in der Familie und auch wenig präsent und zahlt vielleicht auch wenig Unterhalt, auch da, ne, gibt es ja irgendwie große Unterschiede, weil es gibt Empfehlungen, das heißt aber nicht, dass das Kind dann auch diesen Unterhalt bekommt und dass es so selbstverständlich wäre, dass es aber genauso weiterlaufen kann und das geht nicht, ja.
Aber man könnte doch vielleicht schon an Unterstützungsstellschrauben auf staatlicher oder politischer Ebene drehen, um die Situation zu verbessern oder zu erleichtern. Was wäre denn da was wo du dir wünschen würdest, dass darüber vielleicht mal diskutiert würde?
Ein Punkt ist zum Beispiel, glaube ich, dass Alleinerziehende, so wie ich es wahrnehme, wollen arbeiten gehen. Und wir wollen uns auch selbst verwirklichen und wir wollen auch unsere Familie ernähren, aber es ist oft nicht in diesem Maße möglich, zum Beispiel mit einer Vollzeitstelle, weil wir unsere Kinder bringen, weil wir unsere Kinder abholen müssen und dass da zum Beispiel von der Vergütung was anderes möglich ist, wäre schon zum Beispiel schon mal ein Punkt und andererseits auch das Thema Unterhalt. Ich empfinde auch den Unterhaltsvorschuss als sehr niedrig schlussendlich. Ja, zum Glück gibt es ihn und auch wenn andere Elternteile keinen Unterhalt zahlen können, ist da irgendwie der Staat, der da eine Leistung erbringt. Und andererseits ist es so, dass Alleinerziehende immer noch so sehr rudern müssen, wie sie irgendwie das schaffen, dann über die Runden zu kommen. Ja.
Die letzte Frage in dem Podcast ist immer, was wünschst du dir für dich und für auch andere Alleinerziehende?
Der größte Wunsch ist es aktuell, noch mal mehr wieder zu Kräften zu kommen. Und ich glaube, ganz doll körperlich. Ich spüre jetzt, und es sind 3,5 Jahre nach der Trennung, wie viel Kraft die Jahre gekostet haben. Und ich bin so glücklich mit den Kindern und so dankbar und so angekommen hier in meinem Familienleben. Und denke aber so, ja, dieses Gefühl wieder zu haben, aber irgendwie mehr Energie zu haben und da Wege zu finden. Und das wünsche ich auch anderen, weil auch ich habe da immer noch Fragezeichen, wenn man irgendwie alles schafft und sich das so aufgebaut hat, dass man trotzdem nicht hinten runterfällt. Und das hoffe ich, dass wir das irgendwie auch so ein bisschen gemeinsam schaffen können, weil ich glaube, dieses sich gemeinsam stärken, sich gemeinsam zu unterstützen und auch ich darf da noch mehr, glaube ich, Hilfe annehmen, dass wir da ganz viel Energie wieder draus ziehen können, weil wir mit anderen zusammen sind und aber auch, weil wir Entlastung erfahren.
Wenn du ein Thema für den Podcast vorschlagen oder deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir gern eine Nachricht an tabubruch@mdr.de. Und dann habe ich noch einen Podcast-Tipp. Wer sich schon immer gefragt hat, wie investigative Journalistinnen und Journalisten arbeiten, sollte diesen spannenden Podcast anschalten. MDR Investigativ, hinter der Recherche. Im Podcast sprechen Reporterinnen und Reporter nicht nur über ihre Geschichten, sondern auch darüber, was abseits der Kameras passiert ist. Persönliche Eindrücke, Herausforderungen und die Details, die es manchmal nicht in die Berichterstattung schaffen. Im November ging es zum Beispiel um die Geschichte von Maxim, 29 Jahre alt, der schon lange gegen Drogensucht und Obdachlosigkeit kämpft. Obwohl er in Substitution ist und den Wunsch hat, sein Leben zu ändern, scheitert er immer wieder an den Hürden des Sozialsystems. Thomas Kasper hat ihn monatelang begleitet und ist der Frage nachgegangen, warum es so schwer ist, aus der Spirale von Sucht und sozialer Isolation auszubrechen. Warum kommen staatliche Hilfen bei Menschen wie Maxim nicht an? Den Link zur Folge schreiben wir euch in die Shownotes.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.